Vis-à-vis.
Das Radio wird 100 und das Berliner Inforadio hat auch schon mehr als ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel, ist erwachsen geworden. Da dürfen wir jetzt mal fragen, wie wird denn dieses journalistische Radio eigentlich gemacht? Und was macht es aus? Und wer könnte uns bessere Auskunft geben als jemand, der das jahrzehntelang gemacht hat? Radiojournalist, Moderator Oliver Rehlinger. Tag, Oliver.
Hallo.
Nochmal zurück am alten Arbeitsplatz, obwohl du nicht mehr so arbeitest. Fühlst du dich wohl am Mikrofon jetzt?
Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Das Mikrofon ist natürlich auch anders geworden in den Jahren, wo ich nicht mehr hier war.
Aber es ist immer noch dein Freund.
Aber es ist immer noch mein Freund, ja. Und ich mag das Ding gern.
Aber Stichwort Radiogeschichte, Oliver. Was war denn dein erstes Radiogerät? Kannst du dich daran noch erinnern?
Mein Radiogerät, das war ganz früh. Ich war noch im Kindergarten. Da hatten wir nur ein Radio. Die meisten anderen Kinder hatten Fernsehen zu Hause. Und im Kindergarten spielten die das, was sie im Fernsehen gesehen hatten. Fury, Lassie und so weiter. Konnte ich nie mitspielen, weil ich das nicht gesehen hatte. Ich habe immer Radio gehört.
Und was?
Als Kind schon. Kinderfunk. Bin in Braunschweig aufgewachsen. Wir waren im Einzugsgebiet. Braunschweig ist das immer noch, des NDR, des Norddeutschen Rundfunks. Und da gab es einen ganz hervorragenden Sprecher, der hieß Eduard Marx. Und der las abends, also abends heißt so, weiß nicht, Viertel vor sechs, immer Märchen vor. Mit einer Stimme, die ich mein Leben lang nie vergessen habe. Er eröffnete mit dieser Stimme eine so fremde, unheimliche und gleichzeitig tröstliche Welt und endete jede Lesung mit dem Satz: Und nun husch, husch ins Körbchen. Und damit sind wir eingeschlafen.
Irgendwann ist er dann mal rausgesprungen, der Oliver, aus diesem Körbchen, hat sich entschieden, das Mikro in die Hand zu nehmen. Wie kam das?
Ja, auch das noch zu Schulzeiten. Ich war so fasziniert vom Radio. Ich habe natürlich auch Musik gehört, aber eben, wie gesagt, meistens Wort, Kinderfunk. Ich wollte was erzählt bekommen. Und das wollte ich ziemlich früh auch selber machen. Und da bin ich an einem Geschäft vorbeigekommen in Braunschweig, Eisen- und Elektrowaren oder sowas hieß das. Und da war ein kleines Aufnahmegerät, ein kleines Tonbandgerät, wie eine kleinere Pralinenschachtel, größer war das nicht, mit Spulen, ganz klein, vielleicht Durchmesser 8 cm oder sowas. Das kostete, weiß ich noch bis heute, kostete 55 Mark, war ein Vermögen. Und da habe ich gespart, ich wollte dieses Dingen haben und auch ein kleines Mikrofon dazu. Und ich habe es mir dann kaufen können. Und dann habe ich angefangen, nur für mich mit diesem Dingen was aufzunehmen. Und zwar habe ich Schallplatten angesagt. Meine Mutter hatte noch alte 78er Schellackplatten von Sarah Leander und anderen Schlagersängern, die habe ich aufgelegt und habe sie angesagt. Das waren sozusagen meine ersten Radioversuche.
Oliver, das ist wirklich eine andere Zeit. Das Radio hat sich viel weiterentwickelt, aber Journalismus, so wie du ihn betrieben und auch geprägt hast über Jahrzehnte, den gibt es bis heute. Schauen wir noch mal ein bisschen zurück. Du hast gearbeitet für einen Klassiker, auch das Radio Journalismus für die BBC, die British Broadcasting Company.
Corporation.
Corporation, dann, weil am Anfang war es eine Company, darauf wollte ich hinaus, am Anfang war es kommerziell, vor auch über 100 Jahren und dann wurde es aber öffentlicher Rundfunk oder würdest du sagen staatlicher Rundfunk? Was ist die BBC?
Nein, wirklich öffentlicher Rundfunk. Also wenn ein Sender staatsfern war, dann wirklich die BBC. Das zeigt sich bis heute an den Konflikten, die diese Corporation regelmäßig mit welcher Regierung, sei sie nun Labour geführt oder konservativ, immer wieder hat und hatte.
Was war dein Job?
Ich kam zur BBC, genauer gesagt zum BBC World Service. Das ist sozusagen das Pendant zur Deutschen Welle. Die sendeten damals in 37 Sprachen. War letztlich eine Entwicklung des Zweiten Weltkrieges. Während des Zweiten Weltkrieges, und da war dann in der Tat die Staatsferne nicht wirklich garantiert, während des Zweiten Weltkrieges versuchte die britische Regierung der vor allem deutschen Propaganda, aber auch der faschistischen italienischen Propaganda etwas entgegenzusetzen.
Auch Fakten, nicht nur Propaganda, auch Fakten.
Ja, Propaganda wollten sie es nicht nennen. Sie wollten der Propaganda der faschistischen Staaten Fakten entgegensetzen. objektive Information, die meldeten dann eben auch Verluste der Alliierten in den Kriegshandlungen und so weiter und so fort. Und aus diesen Sprachdiensten, um die Menschen vor Ort in Deutschland, in Italien, auch in Frankreich zu erreichen, haben sie angefangen, in deren Muttersprache zu senden. Und das haben sie getan mit, ja, heute würden wir sagen Refugees, mit Flüchtlingen, die aus diesen es geschafft hatten, aus Deutschland rauszukommen oder wie auch immer. Und aus diesem Nukleus von Auslandsfunk hat sich dann im Laufe der Jahre, auch nach dem Krieg, eben der World Service entwickelt. Damals, wie gesagt, 37 Sprachen waren es. Und es gab auch noch den deutschen Dienst, zu dem bin ich aus Deutschland gekommen, der vor allen Dingen die Menschen in der DDR zum Ziel hatte.
Und was habt ihr dort gesendet? Was hast du dort gemacht? Warst du Reporter? Warst du Moderator?
Ich war Reporter, ich war Moderator. Ich war auch, das muss man dazu sagen, also im deutschen Dienst, wie wir alle, Übersetzer, weil die Nachrichten, das war ja die Kernkompetenz der BBC und das war auch der Kernpunkt des Programms. Nachrichten wäre heute undenkbar, waren damals 10 Minuten reine Nachrichten. Die wurden im zentralen Newsroom der BBC geschrieben, aufgeteilt in verschiedene Regionen der Welt, für die ich dann später auch gearbeitet habe. Und die mussten übersetzt werden für die einzelnen Sprachendienste. Und die BBC war damals sehr durchlässig. Also wenn man sich nicht ganz dämlich angestellt hat und wenn man auch einigermaßen gut, nicht einigermaßen, sondern doch recht gut Englisch konnte, was ich damals konnte, konnte man in die englischsprachigen Redaktionen wechseln. Und das habe ich sehr schnell gemacht, das habe ich sehr, sehr schnell gedurft. Deshalb, wie gesagt, habe ich auch in dem zentralen Newsroom gearbeitet. Das war eine große Erfahrung, weil es eben zu einer wahnsinnig spannenden Zeit war. Es war 88, 89, 90.
Mauerfall,
Revolution, also Putschversuch gegen Gorbatschow in der Sowjetunion. Und ich erinnere mich, über allem, über dieser riesigen Nachrichtenredaktion, die damals schon in einem Großraumbüro untergebracht war, saß erhöht der Nachrichtenchefredakteur, der verteilte und sagte, die Stories machen wir und so weiter. Und so
wie so ein Schiedsrichter beim Tennis.
Ja? Genau, wie so ein Schiedsrichter beim Tennis. Und wir hatten natürlich, muss ich jetzt leider sagen, ohne Fernsehen in heutiger Zeit kann man auch nicht Radio machen. Wir hatten natürlich Fernsehen und wir hatten CNN. Und dann wurde im Fernsehen eine Pressekonferenz übertragen von den Meuterern, die versuchten, Gorbatschow, und das ja dann auch geschafft haben, abzusetzen. Und ich erinnere mich noch heute, wie dieser zu dem Zeitpunkt leitende Nachrichtenredakteur sagte, guckt euch das alle an, daraus müssen wir eine Nachricht machen. Hörte sich das an und dann zitierte er William Butler Yeats, "The best lose all conviction, the center cannot hold." Ich weiß das ganze Gedicht nicht mehr. Den Besten mangelt es an Überzeugungskraft, das Zentrum kann nicht mehr halten, es fällt auseinander. Und das war für mich so eine wunderbare Erfahrung, wie jemand, knallharter Nachrichtenredakteur, politischer Journalist, der sieht so ein ja wirklich historisches Ereignis und was fällt ihm ein? Ein Gedicht eines großen irischen Autors. Und diese Verbindung von, ich würde mal sagen, kultureller Intellektualität und knallhartem Nachrichtengeschäft, das war meine Erfahrung bei der BBC. Da waren die gut drin. Das habe ich in Deutschland in dem Maße dann nicht mehr erlebt.
Aber die Menschen hier in der Region, die kennen seine Stimme. Oliver Rehlinger, jetzt nicht mehr aktiv, aber jahrzehntelang im Nachrichtenjournalismus, im Inforadio hier in Berlin. Und jetzt haben wir schon mal einen Kernsatz des Radios. Es gibt kein Bild, es gibt nur den Ton. Vorteil oder Nachteil?
Ich empfinde es als einen ungeheuren Vorteil. Um erstmal mit den Bildern anzufangen, die haben natürlich nicht nur ihre Berechtigung, sondern sie können auch in der Tat Sachen transportieren, die das Radio in dem Sinne nicht transportieren kann. Es gibt Bilder in den letzten 50, 60 Jahren, noch bevor es das Fernsehen gab, gab es ja auch Pressefotografen, die sind ikonisch geworden. Bestimmte Ereignisse der Weltgeschichte, nicht zuletzt 9-11, aber auch vieles davor, Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man sofort ein Bild vorm Kopf, im Kopf. Was das Radio kann, ist eine ganze Menge. Erstens, es zwingt den Hörer, sich zu konzentrieren. Wenn man ein Bild sieht, einen Fernsehfilm sieht, der dann auch noch kommentiert wird, besprochen wird von dem jeweiligen Reporter, da gibt es ganz viele Eindrücke. Da muss man auswählen, was will ich jetzt sehen, was will ich jetzt hören, und da fehlt mir noch was und jetzt schon wieder das nächste Bild. Wo bin ich denn?
Ich muss selber selektieren eigentlich. Ich darf mich nicht ablenken lassen.
Genau, ja. Und im Radio ist der Hörer von vornherein allein durch das Medium fokussiert auf die eine Stimme, die er hört, oder vielleicht zwei, drei hintereinander, die ihm etwas erzählen. Das heißt, er hört, er nimmt die Information auf, und das Bild, das Drumherum, die Atmosphäre, das Größere Drum und Dran, das muss er sich selber erschaffen. Er muss sich sozusagen selber seinen Film im Kopf schaffen, aufgrund dessen, was er hört. Und das finde ich einen ungeheuren Vorteil, weil das ist auch eine kreative Leistung, das ist auch eine Verstehensleistung, die, wie ich finde, durch die Form des Radios, wenn hier jemand ist, der im Zweifelsfalle oder hoffentlich intensiv zu den Hörern spricht, leistet.
Ja, aber eine Verstehensleistung, die nicht nur über den Kopf läuft. Ich spiele jetzt mal einen Ton ein, mal gucken, was du dazu sagst, was ich dazu sage. Also ich habe gehört, da waren Schritte, da ging eine Tür auf und dann gibt es erstmal Lärm. Du hast diesen Ton mal selber benutzt für eine eigene Sendung.
Ach, tatsächlich? Jetzt ja. Überraschte mich,
was,
aber nee.
Okay. Das kann ich mich, was nicht du damit erinnern. Gemeint hast, weiß ich nicht. Aber was hast du denn gehört gerade?
Was ich jetzt gerade gehört habe, da kommt jemand allein, einen offenbar langen, hallenden Gang, öffnet eine Tür, und dann wird von dieser Einsamkeit eines einzelnen Menschen geht ein Vorhang auf, und ich habe das Gefühl, der oder die tritt jetzt in ein Fußballstadion oder jedenfalls in eine Massenveranstaltung, und wunderbarer Kontrast.
Das ist Radio, ehrlich gesagt, Oliver Rehlinger, weil das macht Kino im Kopf. Wir hatten dieses Wort eben schon. Ja. Bilder können entstehen, aber die sind natürlich dann auch verbunden mit Gefühlen. Das holt man vielleicht aus der Erinnerung heraus, aber das geht über den Kopf, übers Herz, was weiß ich noch, wo lang, oder?
Ja, also wir sind jetzt beide, haben unser Leben mehr oder weniger im harten Nachrichtenjournalismus verbracht. Eine kleine Kautele, damit muss man natürlich vorsichtig sein. Man darf mit Gefühlen nicht spielen, und man muss auch entscheiden, sind die jetzt wichtig für die Informationen, die wir transportieren wollen. Aber es gibt eben Situationen, da sind Gefühle wahnsinnig wichtig, und die muss man abbilden. Und ich finde, auch die kann man im Radio eindrücklicher abbilden als vielleicht durch Bilder. Ich erinnere mich selber an Situationen hier in diesem Studio, wo ich einmal Matthias Platzek interviewt habe. Matthias Platzek war damals schon nicht mehr brandenburgischer Ministerpräsident. Der Anlass war, dass der Fraktionsvorsitzende, der langjährige Fraktionsvorsitzende, ein enger Freund, ein enger Weggefährte von Platzek, Klaus Ness, ganz plötzlich gestorben war im Landtag, ist einfach umgefallen. Und Matthias Platzek am nächsten Tag interviewt, um nochmal die Lebensleistung von Klaus Ness abzufragen. Und der Eindruck war aber noch so frisch. Platzek hat zugesagt, er hat das Interview gemacht, aber ich merkte schon, als ich anfing, dass der Mann noch so angefasst war. Und ich bin's jetzt selber, du hörst es vielleicht, wenn ich mich an die Szene erinnere, jedenfalls, es kam tatsächlich zu einem Punkt, wo ihm die Stimme versagte und anfing zu weinen am Telefon.
Wie damit umgehen? Wie hast du es denn gemacht? Ja, du bist drauf eingegangen.
Verdammt gute Frage. Ja, ich kann das kann man nicht laufen lassen. Man kann den Mann nicht allein lassen.
Man muss es benennen. Und der Mensch muss mit dem anderen sich verständigen, kommunizieren.
Ja, und ich hab gesagt, das nimmt sie aber sehr mit. Sie sind immer noch traurig. Und da sagt er, ja, das nimmt mich sehr mit. Also ich habe ihm sozusagen eine Bühne gebaut, dass er selber ein bisschen Abstand finden konnte und selber benennen konnte, ja, es nimmt mich mit. Und dann konnten wir das weitermachen. Aber das sind, finde ich, große Momente. Ein anderer Moment war, Charlotte Knobloch war auch längere Zeit Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Es gab irgendeinen Gedenktag, da habe ich sie interviewt. Ihre Familie ist ja im KZ umgekommen und es ging auch um Erinnerungen. Das Interview fing ganz normal an und sie erzählte auch, sie hat ja ganz oft diese Geschichten erzählt. Aber sie erinnerte an ihre Familie und die Pausen zwischen den Worten, zwischen den Satzteilen wurden immer länger und länger und man spürte den Kampf, den sie sozusagen mit ihrer eigenen Erinnerung führen musste, um nicht von dieser Erinnerung wieder überwältigt zu werden. Und auch das, fand ich, war ein ungeheuer ergreifender Moment und diese Pausen muss man lassen. Man kann da nicht unterbrechen, man kann da nicht ungeduldig sein. Jetzt kommen Sie mal zum Punkt oder sowas. Ja. Das geht nicht. Diese Pausen sind auch Teil der Message. Und das ist etwas, was, wie ich finde, so etwas kann nur Radio, diese Intimität herstellen. Ein Fernsehbild, jeder, der, auch wenn er vor dem Bild vielleicht weint, wird immer anders rüberkommen. Aber jemand, der geschützt, würde ich mal sagen, geschützt durch die Abwesenheit eines Bildes von ihm, sich entäußert, nur durch die Stimme, nur durch das, was er sagt, was er erzählt. Das ist etwas genuin Radiohaftes, finde ich.
Dazu unterhalten sich zwei und dann kommt doch sehr viel mehr rüber als bloß Informationen. Und selbst beim Nachrichtenjournalismus, Oliver Rehlinger, passiert das und es ist normal, dass hat damit zu tun, dass das eben auch ein diskursives, ein Medium ist, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen, vielleicht sind es auch mal mehr, aber in diesem Zwiegespräch kommt eben sehr viel mehr rüber. An der Stelle haben wir wieder was gelernt über das Radio. Jetzt wollte ich aber doch nochmal fragen, die Gefühle Fremder oder des anderen, der anderen, sind immer noch was anderes als die eigenen. Wenn du als Reporter gestanden hast, du hast mir erzählt, du warst in Rostock-Lichtenhagen. Dort brannte ein Flüchtlingsheim. Die Bilder waren damals nicht so stark, aber die Bilder waren erschreckend. Man sieht die Aggressivität, man sieht die Flammen dort lodern. Wie hast du das als Reporter umsetzen können in Bilder? Und wie hast du deine eigenen Empfindungen da rein oder rausgenommen?
Ich habe meine eigenen Empfindungen sehr stark rausgenommen, weil das war noch eine Zeit, wo ich für die BBC gearbeitet habe und die waren da sehr, sehr strikt. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Auch die BBC lässt mehr eigene Betroffenheit von Reportern zu, aber damals war das sehr, sehr strikt. Aber es war wahnsinnig schwierig für mich, weil ich stand da mit ein paar anderen Journalistenkollegen. Es war nachts. Es brannte, also der zweite Stock dieses Flüchtlingsheims brannte, da schlugen die Flammen aus dem Balkon. Und es gab eine Meute, die weiterhin Molotow-Cocktails da reinwarfen. Wo noch Menschen waren, in dem Haus. Das war ja ein Flüchtlingsheim, wo vor allen Dingen aber auch Vietnamesen wohnten, also Gastarbeiter, aber es war die zentrale Aufnahmestelle in Rostock für Flüchtlinge. Und das Schlimme war, es kam keine Polizei, es kam keine Feuerwehr. Es war nicht zu erkennen, dass in irgendeiner Weise irgendjemand Verantwortung übernehmen würde, um das Schlimmste zu verhindern. Und die Situation war ja völlig offen. Es hätte ja wirklich sein können, dass das ganze Ding abbrennt und hunderte Menschen ums Leben gekommen wären. Da ist es dann nicht gekommen. Viele konnten sich übers Dach retten. Aber meine Situation, ja, ich sehe das. Die Situation ist völlig offen und ich muss es schildern. Ich muss in dem Falle eben auch für die BBC, also ich muss auch noch Hintergrund, es ist was anderes, als wenn ich für ein deutsches Publikum gesendet habe, aber ich muss Hintergrund bieten, ich muss das einordnen. Warum machen diese Menschen das? Warum werfen die da Brandbomben hin? Ist Deutschland auf einmal wieder zurückgeworfen ins Jahr 38, in die sogenannte Reichskristallnacht? Das wären die Sachen, die einem englischen Hörer einfallen würden. Und das war für mich wahnsinnig schwierig. Aber ich habe in der Situation in der Tat versucht, meine Emotionen rauszuhalten. Aber ich habe geschildert, aber ich habe meinen Bericht eben angefangen damit. Ich stehe hier und das habe ich auch wirklich gemacht. Also ich stand da und habe ins Mikrofon gesprochen. Wie ich das dann nach London geschickt habe, kann ich gleich noch erzählen. Aber ich habe geschildert, was ich gesehen habe und danach dann den Horizont ein wenig geöffnet und die Hintergründe erzählt, wie es dazu kommen konnte und so weiter und so fort.
Technisch war das live on tape, so wie der kleine Oliver Rehlinger sein Tonbandgerät hatte und richtig, ein Mikrofon. So arbeiten Reporter bis heute. Heute nehmen sie das Handy dafür, das Smartphone oder irgendein anderes Gerät, reden dort rein und dieses live on tape ist eine Reportage, die man so eins zu eins in derselben Zeit dann schicken und übernehmen kann. Wie wurde sie denn damals in den 90ern geschickt?
Schwierig. Ja, das war natürlich schwierig. Da war ja weit und breit kein Studio, kein Übertragungswagen für mich. Ich war allein. Ich hatte mein Auto und ich hatte ein Mobiltelefon. Aber wenn ich das sage, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das waren die ersten Mobiltelefone, die es gab. Wir nannten sie Briketts. Das waren riesige Dinger.
Das C-Netz, ja.
Und das C-Netz, genau. Das waren ja. kleine Koffer. Und das hatte ich. Und dann habe ich meinen Beitrag aufgenommen, also live on tape, und habe dann den Lautsprecher meines Aufnahmegerätes an den Telefonhörer gehalten und das auf die Weise nach London überspielt.
Über Qualität brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Oliver Rehlinger hier im Vis-à-vis-Gespräch als Radiomacher, als Inforadio-Moderator über Jahrzehnte, als Radiojournalist, der auch nicht nur live berichtet hat, sondern, und jetzt kommen wir auf ein neues Radiospezifikum, etwas miterlebt und mitgestaltet hat, was Radio eben ausmacht. Die Uhr tickt. Das ist, heute würde man sagen, ein lineares Medium. Ja. Man interessiert sich nicht mehr für das, was vor einer Stunde passiert und gesagt wurde, in der Regel, sondern man interessiert sich für das, was jetzt passiert und in den kommenden Minuten, Stunden passiert. Man schaut immer nach vorn als Journalist. Was bedeutet das eigentlich? Dass man ständig was Neues bringen muss, zum Beispiel in einem Nachrichtenradio?
Ja, nicht etwas Neues um der Neuigkeit willen. Ich würde sagen, man ist gezwungen, ständig auf dem Kiviv zu sein, weil man muss ja vorbereitet sein auf Entwicklungen, die man so nicht vorausgesehen hat, oder auf, ja, wirklich Neuigkeiten, die von jetzt auf gleich einfach reinkommen. Das heißt, man muss aufmerksam sein. Man steht natürlich auch zwischen Skylla und Charybdis, weil man möchte das, was geschehen ist, oder das bestimmte Thema, mit dem man es jetzt gerade zu tun hat, natürlich so gut und so vollständig darstellen, damit die Hörer es auch verstehen, damit sie etwas davon haben. Wenn es jetzt aber gleich wieder weitergehen muss, weil entweder die Zeit zu Ende ist oder weil tatsächlich ein anderes Thema sich dazwischen drängt, dann verliert man diesen Anspruch auf ein bisschen in die Tiefe gehen. Das heißt, es kann dann wirklich sehr hektisch und hastig werden. Und das hat mir oft leid getan. Da gäbe es noch so viel zu sagen, aber wir haben nicht die Zeit. Wir kennen das alle. Entschuldigung, wir müssen jetzt Schluss machen, genau, die Zeit läuft und so weiter. Und das ist schade.
Ja, aber es ist dann gleichwohl immer das Bemühen darum, zu überlegen, was könnte jetzt wichtig sein oder was ist schon nicht mehr wichtig. Und außerdem ist natürlich pannenanfällig, ne, Oliver? Es passiert ab und zu schon mal. Jetzt wollen wir mal kurz hören, was so passieren kann.
Ist also im Grunde alles beim Alten geblieben und wurde hinter den Kulissen gemauschelt. Nach Recherchen des ARD-Recherche, der ARD-Rechercheredaktion Sport wird die Kritik nun immer lauter.
Ja, das war jetzt ein kleiner sprachlicher Fauxpas, der sicherlich passiert. Da liefen jetzt nicht die falschen Audios oder so. Oliver kann sich wahrscheinlich nicht erinnern. Ich auch nicht. Passiert jedem Moderator, jedem Sprecher, dass irgendwann mal was schief geht. Wie damit umgehen? Ist das peinlich oder lustig?
Es kommt drauf an. Also das hier fand ich eher lustig. Und natürlich war es mir peinlich. Das ist ganz klar. Und ich muss sagen, ich war in solchen Situationen eher ungeschickt, weil die Peinlichkeit hat bei mir überwogen. Manchmal habe ich es dann tatsächlich geschafft, das also selbst anzusprechen und zu sagen, ich habe ja einen Knoten in der Zunge oder wie auch immer.
Bei mir selber war es mal ein Gummibärchen, was ich selbstständig machte. Und ich brummte das dann über den Sender. Das passiert einem. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, jeder, der zuhört, jede, die zuhört, merkt, das ist live. Das ist jetzt in echt. Das ist ja auch was Tolles. Dieses Moment, das macht kaum ein anderes Medium. Vor allen Dingen, es gibt natürlich online, die noch schneller inzwischen geworden sind als das Radio. Ja, aber da steht alles immer ganz genau. Oder es ist gleich Fake News, während wir hier immer noch das durch einen menschlichen Filter laufen lassen.
Ja, es passiert jetzt. Wir reden jetzt mit allen Risiken, die das birgt. Und solche Versprecher oder andere Pannen sind Hinhörer. Also wenn was schief geht, das erregt Aufmerksamkeit, da hören die Leute doppelt hin. Was nicht passieren kann im Radio, ist lange Strecken der Stille. Das geht nicht. Da fragen sich die Leute, ja, kommt jetzt noch, weil er kommt nicht. Und da sind die auch ungeduldig, glaube ich. Also nach 5 oder 10 Sekunden Stille.
Also der größte anzunehmende Unfall im Radio, gar nichts mehr kommt. Was passiert eigentlich, wenn zu viel kommt, wenn man das gar nicht mehr erfassen kann? Du, ich kann mich daran erinnern, weil ich dort auch gearbeitet habe, standst am Mikrofon am 11. September 2001. Und da kam die Meldung, dass ein Flieger in einen Turm des World Trade Centers in New York geflogen ist und mehr wusste man noch nicht. Langsam baute sich so ein Gefühl auf, oh, da passiert jetzt was. Wie bist du damit umgegangen damals?
Ja, das war wirklich ein Ritt über den Bodensee. Auch hier muss ich leider das Fernsehen erwähnen. Ich erinnere mich noch genau. Ich bereitete mich auf die Moderation vor und dann kamen die ersten Bilder. Das war sozusagen die Geburtsstunde von CNN. CNN machte stundenlang fast nichts anderes, als den ersten brennenden Turm des World Trade Center zu zeigen, weil sie selber noch keine Informationen hatten. Ich hatte dieses Bild und war auf dem Weg ins Studio und guckte nochmal im Vorbeigehen auf das Fernsehen, sah ein Flugzeug und weiß ich noch wie heute und sagte, oh guckt mal, da kommt ja noch eins. Und in dem Moment flog das zweite Flugzeug in den zweiten Turm des World Trade Center.
Unglaublich.
Und mit diesen gerade eben erst gesehenen, nicht einortbaren Bildern im Kopf musste ich ins Studio und dann ging's los. Was macht man dann? Ich musste die Bilder ja selber erstmal verarbeiten. Ich wusste ja gar nicht, was richtig passiert war. Dann ist man natürlich eingebunden in ein Team. Ohne das geht's ja nicht. Also ein Moderator allein kann ja da nichts machen, sondern es ist ein Team. Die bemühen sich dann um Hintergrundinformationen, die bemühen sich um Gesprächspartner, die ich dann interviewen kann.
Das war sehr wichtig, Gesprächspartner zu haben, die über die jeweilige Neuigkeit etwas berichten können, sozusagen das weitertreiben können.
Ja, genau. Und zwischen zu lavieren, zwischen Nachrichten, die mir dann reingereicht wurden, wo es dann ein paar mehr Erkenntnisse gab, zwischen Erklärungsversuchen, zwischen weiter berichten oder berichten lassen, wie sich die Situation in diesen Twin Towers entwickelt. Das ging so schnell und die Quellen waren auch zum Teil noch nicht da. Das war sehr schwierig, sie zu kriegen. Und das heißt, da musste man dann tatsächlich zu einem kleinen Trick greifen. Wir haben die Fernsehbilder natürlich im Studio gesehen. Und wenn nichts von außen kam, musste ich das übernehmen. Aber natürlich muss man dann, das habe ich auch getan, ehrlicherweise sagen, auch wir verfolgen die Fernsehbilder. Und für Sie, die es nicht sehen können, das und das passiert da, da stürzen ja da Menschen aus den Fenstern voller Panik, die 30, 40 Stockwerke hoch, die da in den Tod fielen. Das muss natürlich geschildert werden. Und wenn von außen keine Informationen da waren oder wir keinen Reporter hatten oder zumindest nicht in der Minute, wo wir es gebraucht hätten, dann muss das eben der Moderator machen. Aber ja, das ist, ich will nicht sagen, der größte anzunehmende Unfall, weil das ist eigentlich die Spitze des aktuellen Radios. Das kann Radio. Also da muss man nicht erst noch ein Fernsehteam hinschicken. Da kann man dann telefonieren, da kann man dann Menschen fragen, die den Hintergrund abbilden können. Und ja, das ist einfach, das ist so schlimm das jetzt auch klingt. Aber für einen Radiojournalisten ist das eine tolle Erfahrung.
Es ist eine Aufgabe. Wie kann denn die Stimme, Sie hören sie gerade nochmal, vom langjährigen Inforadio-Moderator Oliver Rehlinger, wie kann denn man so ruhig bleiben? Wie bist du so ruhig geblieben, um da mit dieser Stimme, mit der Ruhe, mit der Sicherheit, die er sich den Menschen draußen vermittelt hat? Es geht jetzt nicht um euch, aber es ist was Furchtbares in New York passiert. Wie kann das unter Kontrolle bleiben und in die Hand genommen werden? Was hat dich da geleitet?
Ich glaube, ich habe mich in solchen Situationen zum Instrument gemacht. Ich bin auch ganz sicher, ich habe zum Beispiel bei 9/11, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes neben mir gestanden. Ich habe aber mir klar gemacht, du bist jetzt derjenige, der vermittelt zwischen dem Grauenvollen, was da passiert, und den Zuhörern da draußen. Und dazwischen darf nichts stehen, da darf kein Ich stehen, sondern da muss jemand stehen, der vertrauenswürdig klingt, der auch alles dafür getan hat, das, was er dann sagt und beschreibt und erfragt, dass er alles dafür getan hat, auf dem jeweiligen Stand zu sein. Und die Ereignisse gingen ja immer weiter. Ich reagierte dann eben immer wieder auf das, was passierte. Aber letzten Endes, ich kann es nicht besser ausdrücken, ich stand neben mir und habe mich sozusagen zu einer Art Medium gemacht.
Ja, also besser kann man es, glaube ich, nicht sagen, dass der Mensch bei diesem Medium Radio im Mittelpunkt steht. Das hat es vielleicht auch so erfolgreich über 100 Jahre gemacht. Die große Konkurrenz ist jetzt mehrmals erwähnt worden. Die große Konkurrenz war natürlich das Bildmedium Fernsehen. Das gibt es seit den 30er Jahren, aber erst in den 50er Jahren, dann kommt von Amerika, hat es langsam erst Europa und dann die ganze Welt erobert. Der Song dazu heißt Video Killed the Radio Star. Interessant ist, dass aber im neuen Jahrtausend, ab 2000 dann, irgendwie so eine Rückentwicklung langsam aber sicher kam. Ich spiele mal ein, wie das in den Pioniertagen, in den Kindertagen des Podcasts klang.
Willkommen bei Berlin Zentrum 80 93 50 43. Auch in dieser Woche gehen wir mit Spaß wieder Geschichten auf den Grund, die vielleicht...
Mich würde diesmal interessieren, und das ist jetzt natürlich eine sehr philosophische Frage, mich würde interessieren, was ihr gerne im nächsten Leben wärt.
Heute geht es um die lebenden Leichen.
Die Anodenwumme, das Kofferradio vom Hauptstadtblock.
Ganz schön heftig. Kommt jetzt nochmal so ein Piepston aus dem Äther. Auch das, Oliver, hast du mal verwandt für eigene Sendungen. Du hast dich vor 15, 20 Jahren mal um die Zukunft gekümmert, in vielen gesellschaftlichen Bereichen, auch was die Medienentwicklung betrifft. Damals war das noch neu, heute ist das selbstverständlich. Und Podcast existiert neben dem Radio. Hat seine eigene Berechtigung, mal überlappt sich das, aber es ist nicht so ganz genau dasselbe. Wie unterscheiden sich diese beiden Medien?
Ich glaube, sie unterscheiden sich durch ein unterschiedliches Ziel. Ich glaube, die Podcasts haben etwas gemacht, was im, ich sag jetzt mal, traditionellen Radio doch sehr getrennt war. Also wir haben Nachrichten, wir haben Informationen, wir haben Musik, wir haben Unterhaltung, das wird aber getrennt. Und die Leute, die Podcasts gemacht haben, die hatten zwar auch ein Informationsbedürfnis, beziehungsweise wollten Informationsbedürfnisse befriedigen, aber sie wollten das in einer Form machen, die jetzt nicht so wie in einem Korsett eingeschlossen war. Wir machen jetzt strenges Nachrichtenradio und ich gebe euch die Informationen sehr ernsthaft und sehr konzise.
Ist das befreites Radio sozusagen?
Ja, ein bisschen befreites Radio. Nochmal sozusagen zurückkehren in die Anfänge des Radios, weil ja ganz viel ausprobiert wurde. Es war ja experimentell. Und das haben die auch gemacht. Die haben sich halt von den, ja, mir fällt kein besseres Wort als Korsetts ein, den traditionellen Korsetts, nicht ins Boxhorn jagen lassen, haben neue Formen ausprobiert. Das bedeutete eben, dass sie die Sachen gemischt haben. Also Unterhaltung und Information gingen sehr eng zusammen. Es war auch eine völlig andere Ansprechhaltung. Viele haben sich geduzt, haben auch die Hörer geduzt. Das ist bis heute so. Und das war sicherlich auch ein Verjüngungsprozess, das ist das eine. Das andere, und das haben wir eben in dem O-Ton, den du eingespielt hast, in dieser kleinen Collage hier sehr deutlich gehört, die haben auch andere Themen gefunden. Das war auch neu. Also das waren lebende Leichen oder was weiß ich, was willst du im nächsten Leben sein? Das sind ja, wenn ich es jetzt in Anführungsstriche setze, keine wirklich ernsthaften Nachrichtenthemen. Oder Radio-Themen.
Aber kann das Radio, auch das journalistische Radio, davon lernen?
Ich finde schon. Indem es einfach den Blick weitet sieht, hier sind Themen, die haben wir vernachlässigt, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise behandelt werden können. Man kann das flapsig machen, man kann das podcastmäßig machen, man kann aber auch dasselbe Thema mit ein bisschen mehr Hintergrund anreichern und dadurch vielleicht von der Information her etwas ertragreicher gestalten. Das finde ich schon. Wo die Grenze dieser Formate sind, finde ich, das ist da, wo es zu flapsig wird, wo man als Hörer den Eindruck bekommen kann, die meinen es nicht wirklich ernst. Die erzählen zwar was, aber im Grunde spielen die mir hier was vor und die verkrampfte Fröhlichkeit, mit der das Ganze präsentiert wird, das passt vielleicht nicht so unbedingt zu dem Thema. Also da bin ich jetzt nur ein bisschen skeptisch. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung. Nein, damals, um nur noch mal darauf zurückzukommen, damals waren Podcasts, das Wort gab es ja noch nicht, aber diese Sendung, die ich damals hatte, es gab eben Blogs. Und das war der Beginn oder vielleicht sogar schon ein erster Höhepunkt der Umkehr dieses starren Top-Down-Prinzips. Wir sind die Sender und ihr seid die Empfänger. Durch die Weiterentwicklung des Internets haben eben die Menschen sich selber zu Sendern entwickelt und eine erste Form waren Blogs. Da haben Leute eben ja Tagebuch geschrieben oder sich mit einem bestimmten Themenkreis jeden Tag beschäftigt. Und ich fand das wichtig aufzunehmen, weil hier hat sich ein neues Medium entwickelt oder vielleicht eine Spielart des Mediums. Und das fand ich, sollte im Radio gespiegelt werden. Und weil es sich eben damals noch meistens um Einzelkämpfe handelte, also Einzelpersonen, die etwas erzählen wollten oder etwas präsentieren wollten, war das für das Radio ungeheuer gut geeignet.
Oliver Rehlinger, nicht jede Stimme hört man gerne. Ich glaube, ich spreche für viele, die sagen, deine Stimme hört man gerne, war es schwierig, die zu pflegen. Die hat ja vielleicht auch mal Probleme gehabt, oder? Wie war das?
Ich hatte eigentlich immer im Herbst Probleme. Oh. Irgendwann war dann die Nase zu.
Dann kam der Kamillentee, oder was?
Dann Kamillentee, vieles andere Okay. Es gibt tausend Mittelchen mit Salzspülung, die Nase spülen und so weiter und so, hat alles nichts genützt. Also zwischendurch war es immer schon mal weg. Aber nein, ich habe meine Stimme nie wirklich gepflegt. Es ist eben ja etwas Gottgegebenes. Gut, ich muss vielleicht sagen, meine Eltern waren in der Tat Schauspieler. Und von meiner Mutter habe ich ein bisschen Sprechtechnik gelernt. Die hat mir auch so Übungen gezeigt, wie man die Stimme halt ein bisschen ölt und damit sie auch nicht immer so monoton klingt, sondern mal ein paar Höhen hat und dann auch wieder ganz tief ist und so weiter.
Also das ist schon eine Dynamik und die Modulation, da stimmt alles, das ist bewusst. Ja. Und die Stimme hatte ich natürlich getragen, aber ist sie auch wichtig eigentlich, um sich Respekt zu verschaffen vor großen Tieren, vor den wichtigen Leuten, die im Interview erscheinen, vielleicht am Telefon, dann sind sie ein bisschen weiter weg, aber auch mal direkt gegenüber, hat ja der Journalist erstmal Respekt vor dem Amt, vor der Macht vielleicht und muss sich Respekt verschaffen. Hilft da die Stimme?
Ja, da hilft die Stimme. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Man hat mir gesagt, ich bin meiner Stimme selbst nie wirklich immer bewusst gewesen, aber man hat mir gesagt, wenn du anfängst zu reden mit dieser tiefen und auch tragenden Stimme, das ist erstmal eine Basis oder eine Vorgabe, die, ja, wie du gesagt hast, Respekt verschafft oder zumindest, da hören die Leute zu. Die wollen, wenn sie die Stimme hören, wissen, was der, der die Stimme benutzt, sagt. Das gilt in der Tat auch für Politiker. Kann auch in die andere Richtung losgehen. Also ich habe etliche Politiker erlebt, die davon, also von dieser Stimme, obwohl ich ganz normal gefragt habe, die sich da bedroht fühlten. Und das Ergebnis war, die haben mich dann nicht zu Worte kommen lassen, sondern die haben so viel geredet, dass ich kaum noch Fragen stellen konnte. Das hat es auch gegeben.
Jetzt sind wir schon bei den kleinen Tricks im Radio. Was tut man dagegen, wenn einer nicht aufhört zu reden?
Man lässt ihn reden. Schaut ab und zu auf die Uhr.
Wenn man ihn sehen kann.
Und wenn man ihn sehen kann. Und irgendwann, selbst der gelernteste Vielredner muss irgendwann mal neu nachdenken, was er denn als nächstes sagen will. Da hat man dann eine Chance, reinzukommen. Ja, wenn man jemanden am Telefon hat, das ist wirklich die allerschwierigste Situation. Wenn einem der wegläuft, wie wir sagen, dann ja, ist es einfach ganz, ganz schwierig. Man kann ihn nur unterbrechen. Man darf ihn nicht unterbrechen, indem man seinen Namen sagt, indem man sagt, Herr XY, übrigens, nein, wenn der seinen Namen hört, das ist ein zusätzliches Inzens, dann fängt der nochmal neu an.
Okay. Anders, es gibt ja Sender, die spielen Musik ein und sagen, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Das gibt es hier im Inforadio nicht.
Nee, das gibt es im Inforadio nicht. Man muss unterbrechen und am besten unterbricht man, indem man etwas, der jeweilige Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin gerade gesagt hat, aufnimmt und versucht, das weiter zu spinnen. Sie haben jetzt gerade geschildert, dass dieses Gesetz nicht ausreicht. Ist ja interessant. Warum denn nicht? Oder wie auch immer. Also man muss versuchen, sich in den Gesprächsfluss oder den Redefluss des Gesprächspartners einzumischen, einzufügen, selbst Teil dieses Redeflusses zu werden, damit es noch einen Dialog gibt, sodass der aber auch den Eindruck hat, er redet eigentlich die ganze Zeit. Und das funktioniert manchmal.
Interviewtechnik. Jetzt haben wir noch was gelernt über Gesprächskultur, Gesprächstechniken, darüber, wie man mit Worten alleine ohne Bilder sehr viel ausdrücken kann, dass die Live-Situation, es geht immer weiter nach vorne, wir gucken auch eigentlich mehr nach vorne als zurück, dann treiben kann und sehr reizvoll sein kann. All das ist Radio. Und wird das Radio auch, glaube ich, noch weitertragen oder was meinst du? 100 Jahre würde ich jetzt nicht behaupten, aber das geht noch weiter mit dieser Geschichte Radio?
Da bin ich ziemlich sicher. Bei 100 Jahren wäre ich auch schon ein bisschen skeptisch. Wer weiß, was wir in 100 Jahren haben.
Was uns beide betrifft, ja, da sollten wir vorsichtig sein. Oder? Ja, ganz richtig.
Unbedingt, ja. Nein, ich meine, wir wissen natürlich aus der Medienforschung, dass die altbekannte Weisheit, dass eigentlich nie ein Medium ein anderes völlig ersetzt hat. Also das, wir haben immer noch den Buchdruck, wir haben Bilder, okay, die werden jetzt elektronisch hergestellt, die bewegen sich und wir haben immer noch das Radio mit den unterschiedlichsten modernen Formen wie halt Podcasts und alles mögliche andere. Man kann, die Verbreitungswege sind andere geworden. Man kann Radio, viele machen das ja auch über das Handy hören und so weiter und so fort. Aber das Radio an sich, da bin ich ganz sicher, das wird sich halten. Nach einer Umfrage, die, glaube ich, noch gar nicht so lange zurückliegt, habe ich sogar gehört, dass der Radio, also Hörfunkkonsum gestiegen ist, nicht etwa unter dem Ansturm der neuen Medien zurückgegangen ist, sondern nein, es ist sogar gestiegen. Deshalb bin ich da weniger skeptisch. Die Leute werden, Radio ist Teil der Social Media. Ich will mich jetzt nicht, missverstanden werden. Natürlich zwischen dem Radioangebot der öffentlich-rechtlichen Sender und den Social Media einen riesen Unterschied. Aber ich glaube, viele Menschen nehmen das als Teil des Paketes wahr, mit dem sie täglich umgehen. Radio, Social Media, Fernsehen, vieles auf dem Handy.
Und du selber auch übrigens? Hörst du viel Radio immer noch?
Ich höre fast nur Radio. Ja. Also ich bin ein Fernsehmuffel.
Aber wahrscheinlich verschiedene Quellen.
Verschiedene Quellen, ja. Ich höre immer noch die BBC, ich höre den Deutschlandfunk, ich höre natürlich das Inforadio und ich höre wahnsinnig gern RBB Kultur. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Reklame machen will, sondern weil ich das Programm wirklich aus verschiedenen Gründen sehr, sehr gut finde. Was mich ein bisschen sorgenvoll stimmt, das ist das aktuelle Thema der künstlichen Intelligenz, KI, was das mit allen möglichen Medien, nicht nur dem Radio macht, da wage ich noch gar nicht dran zu denken. Es ist ja, wie wir alle wissen, mittlerweile möglich, gerade eine Stimme wie meine oder auch deine zu klonen, weil es da einfach wahnsinnig viel Material gibt, mit dem man das Programm füttern kann und was damit dann gemacht wird. Um Gottes Willen.
Ja, muss ich auch sagen, das möchte ich gar nicht hören. Ich möchte lieber dich hören. Und ich bin mir aber ganz sicher, dass man jeder KI anhören wird. Du hast in dieser halben Stunde, die wir geredet haben, in dieser Zeit, in der wir geredet haben, auch mal Pausen gemacht. Ich weiß nicht, welcher KI man das, eine Denkpause, eine Gefühlspause irgendwie einbläuen könnte.
Ist nicht vorgesehen.
Das ist nicht vorgesehen. Insofern bin ich da immer noch optimistisch. Ich fand, das war jetzt sehr erhellend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast sehr viel aus deiner Erfahrung jetzt beigesteuert zu dem, zu der Grundfrage, wie funktioniert eigentlich Radio? Wie wird das gemacht? Und was macht es auch aus? Und was macht es auch so weiter besonders? Anlass war der 100. Geburtstag des Radios. Radioverbreitung ist noch ein bisschen älter, das wissen wir. Es wird auch so schnell nicht verschwinden. Das Inforadio ist mehr als ein Vierteljahrhundert alt. Du hast lange daran teilgenommen. Vielen Dank nochmal. Viele werden sich freuen, deine Stimme nochmal zu hören. Und das hat auch damit zu tun, dass du demnächst ein, nicht Dreivierteljahrhundert, aber ein Zweidritteljahrhundert, sage ich mal, erreichen wirst. Du wirst bald 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, Oliver Rehlinger. Und vielen Dank für diesen Besuch hier im Inforadio an deinem alten Arbeitsplatz.
Ja, ganz vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.